Initiatives Referendum, Pressefreiheit.
Stimmbox.
Jackson, Stimmverfassung.
Mit Renat Künzi und Bruno Kaufmann.
In der heutigen Stimmbox wenden wir den Blick dem bevölkerungsreichsten und größten Kontinenten der Welt zu, Asien. Und wir fragen uns, wo und wie es in den Ländern und Gesellschaften des Fernen Ostens direkt demokratische und partizipatorische Anknüpfungspunkte gibt. Bruno Kaufmann, als Journalist und Demokratieentwickler sind Sie viel in Ost- und Südostasien unterwegs. Wo und wie verfügen die Bürgerinnen und Bürger über die besten Möglichkeiten, am Gesetzes- und Verfassungsprozess direkt mitzuwirken?
Ja, das ist vor allem ganz im Osten Asiens der Fall. Das sind also die moderneren Demokratien, kann man sagen, wie Japan, wie Südkorea, Taiwan, aber teilweise auch die Philippinen und einzelne andere Länder. Vor allem in diesen Ländern hat man eigentlich ja nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch nach der Aufhebung der Militärdiktaturen etwas später Verfassungsprozesse in Gang gebracht, die einerseits eben die Verfassung zur Angelegenheit der Bürger macht, also sprich, dass man darüber abstimmen muss, wenn man die Verfassung ändert. Und auch, und das ist natürlich besonders interessant, man hat begonnen, auch direktdemokratische Verfahren einzuführen, namentlich auf der lokalen und regionalen Ebene, in einzelnen Ländern auch auf der nationalen Ebene. Und da ist vor allem Taiwan zu nennen, dieses Land, das ja immer noch nicht international von allen anerkannt ist. Dort hat man sehr umfassende Initiativ- und Referendumsrechte, fast ein bisschen nach Schweizer Vorbild.
Können Sie ein Beispiel nennen für solch eine direktdemokratische Initiative in Taiwan?
Ja, in Taiwan hat man in den letzten Jahren immer wieder Unterschriften gesammelt, insbesondere zum Thema Kernkraft, Atomkraftwerke. Wie viele andere moderne Staaten hat auch in Taiwan die Diskussion schon lange begonnen, wo man in diesen dicht besiedelten Gebieten eben Atomkraftwerke aufbauen und hinstellen kann und wo man auch zum Beispiel den Abfall entsorgen darf. Über all diese Fragen wurde in Taiwan immer wieder abgestimmt. Taiwan braucht es 5% der Bürger, die einen solchen Volksentscheid unterstützen müssen, innerhalb von einem halben Jahr. Was es dann, und das ist eben auch ein bisschen typisch für den asiatischen Raum, es gibt auch viele Hürden, die dann die Problematik eigentlich des Prozesses ein bisschen deutlich machen. Man muss zum Beispiel vor eine Referendumskommission, um die Fragestellung überhaupt gutheißen zu lassen. Und es gibt viele andere Ausschlusskriterien, dass man über gewisse Themen nicht abstimmen darf. Das sind eigentlich Probleme, die wir auch in Europa und Amerika kennen, aber für Asien noch etwas ziemlich neu sind.
Spannend eben mal auch etwas Konkreteres zu erfahren aus einem Land wie Taiwan, das in den Medien hier in Europa, in der Schweiz nicht so präsent ist. Außer diesen Ländern, die Sie aufgezählt haben, gibt es noch andere Länder Asiens mit direkt demokratischen Ansätzen?
Ja, Ansätze gibt es tatsächlich sehr viele. Also wenn man einmal in die Verfassungen schaut, von Bangladesch, von Kambodscha, von Indonesien, von Thailand, überall gibt es eigentlich einzelne Elemente, auch der Volksinitiative zum Beispiel in Thailand, das ja im Moment natürlich von einer Militärdiktatur regiert wird, in der dortigen Verfassung, die auch wahrscheinlich in der neuen Verfassung, über die dann nächstes Jahr eine Abstimmung stattfinden soll, dort gibt es zum Beispiel ein Initiativrecht für die Bürger, für neue Gesetze. Nun ist es aber zum Beispiel in Thailand so gewesen, dass wenn man einmal eine Initiative macht in einer Wahlperiode, da ist das die einzige, die zugelassen wird. Also das hieß dann, dass alle möglichen Kräfte gleich nach Beginn einer neuen Parlamentszeit sofort eine Unterschriftensammlung machten, nur um die anderen auszuschließen, dass sie das auch nicht tun dürfen. Also es gibt ganz komische Konstrukte, die eben zwar die Idee der direkten Demokratie aufnehmen, aber in der Praxis sie praktisch verunmöglichen.
Zu Asien gehört ja auch die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt, Indien, mit fast 1 Milliarde Menschen, Wählerinnen und Wählern. Ist auch hier mehr direkte Demokratie ein Thema auf dem Subkontinent?
Ja, das ist es. Ich hatte mal vor einigen Jahren die Gelegenheit, einen Monat lang durch die verschiedenen Bundesstaaten zu reisen und dieses Thema auch zu diskutieren. Und es ist tatsächlich so, dass ja Indien als Demokratie ein sehr spannendes Gebiet ist, weil man es geschafft hat, in diesem Vielvölkerstaat, in diesem fast eben Kontinenten eigentlich eine Verfassungsdemokratie aufzubauen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, von Verfassungspatriotismus, kann man fast sagen, über die demokratische Teilnahme. Da hat man also sehr viel gemacht, was den Wahlprozess betrifft. Man hat aber auch begonnen, Gruppen, spezifisch Gruppen zu fördern. Zum Beispiel hat man eine Frauenquote eingeführt. Man hat auch in lokalen, regionalen Fragen auch Versammlungsdemokratieformen eingeführt. Was man noch weniger hat, ist ein bisschen diese, was wir eben die klassische oder moderne Direktdemokratie benennen, also über Initiative und Referendum. Da gibt es im Bundesstaat Kerala, ganz im Süden von Indien, erste Versuche, das auf lokaler Ebene durchzuführen. Und es ist auch ein bisschen eine Frage der Infrastruktur. Bis vor sehr kurzem hatten ja die meisten Inder fast keinen Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen, sei es Post, sei es Telefon. Und das hat sich ja massiv geändert. Heute hat jeder Inder und Inder, obwohl er vielleicht nicht sehr viel Geld hat, mindestens ein Mobiltelefon. Und das ermöglicht natürlich jetzt Dinge, die früher so nicht möglich waren. Und ich denke, in Indien, wo die Demokratie wirklich zu einem gemeinsamen Werk gehört, ist man hier auf dem Weg, mehr und mehr auch partizipativ und direktdemokratische Verfahren und auch Erfahrungen zu sammeln.
Asien ist ja betroffen oder besonders betroffen vom Klimawandel. Gibt es erkennbare Ansätze, wo Probleme, die aus dem Klimawandel erwachsen, dass die zu direkt demokratischen Bewegungen führen?
Ja, natürlich auf diesen kleinen Pazifikinseln, also weiter draußen im Pazifik, sei es jetzt Tuvalu, sei es Nauru oder auch die Malediven im Indischen Ozean, da hat ja die Demokratie einerseits und die Ökologie andererseits ein sehr enges Verhältnis. Dort gibt es aber auch Stammeskulturen, die eben wenig davon halten, dass die Demokratie sozusagen neue Machthaber stützt. Das haben wir unlängst auf den Malediven gesehen, wo ja der erste demokratisch gewählte Präsident vom Militär wieder abgesetzt wurde und jetzt im Gefängnis sitzt, weil er gerade auch in der ganzen Welt eben auf die Veränderungen im Klimawandel hinwies und durchaus eben Fragezeichen stellte gegenüber gewissen Praktiken, die es eben gibt. Die Ökologie an sich ist auch in vielen anderen Ländern, ich habe es in Kambodscha erlebt, ansatzweise auch in Vietnam, das ja keine Demokratie ist, aber auch in China gibt es ja durch die Ökologie immer wieder auch demokratische Ansätze und das ist natürlich schon eine Kraft, die letztlich, und das kennen wir aus Europa auch schon von den osteuropäischen Ländern noch unter dem Kommunismus, dass wenn es eben ums Eingemachte gibt bei der Umwelt, um den Lebensraum, dass dann die Menschen eben auch mehr Demokratie fördern.
Das war die Stimmbox. Mit Renat Künzi und Bruno Kaufmann.
Respekt. Volksbegehren.